Das Thema lautet Johannes. Wir sind immer noch bei den biblischen Biografien. Johannes, Donnersohn oder gütiger Apostel. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, es geht also heute um einen der 12 Jünger. Oder heute würde man eher Schüler sagen, von Jesus. Es geht um den jüngeren Bruder von Jakobus, einem Sohn des Zebedäus, der wahrscheinlich um 6 nach Christus in Bethsaida, also Bethsaida ist viel, aber die genaue Geburtszahl weiß man nicht, aber also die, ob 6 oder 5 oder 7, aber um das herum, in Bethsaida am See Genezareth geboren wurde. Sein Beruf? Was war Johannes von Beruf? Das wissen alle. Fischer. Am See. Wie sein Bruder, wie Petrus. Und er gehörte wie Petrus zu den ersten Jüngern. Und mit ihm und Jakobus zu den 3 engsten Schülern von Jesus. Er war bei den Totenauferweckungen dabei, mit Petrus und Jakobus auf dem Berg der Verklärung. Dazu kam, dass er der Lieblingsjünger, kommt im Johannesevangelium immer wieder vor, wo er von sich in dritter Person schreibt, vom Lieblingsjünger, von Jesus war, der ihm besonders nahe war und dadurch auch eine Sonderstellung unter den Jüngern einnahm. Er war aber später nicht der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, wie Petrus, obwohl er zu den Säulen der Gemeinde zählte, zum Beispiel in den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts. Seine Begabung und sein Auftrag waren anders. Gott wollte ihn, den Johannes, der ein Augenzeuge, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist eben wichtig, darum betone ich das immer wieder, ein Augenzeuge von Anfang an, ein Jude aus Palästina, aus Galiläa, als geistlichen Vater wollte ihn zuerst in Jerusalem haben, als Ergänzung zu Petrus. Aber nach der Zerstörung von Jerusalem als Apostel und Ältester in der Gemeinde in Ephesus, um dort den ersten Christen beizustehen, sie in Verfolgungen zu ermutigen und ihnen Stabilität und die richtige Lehre zu geben. Und das, diese Stellung hatte ja dann später Petrus in Rom. Ist interessant, wie das Jesus so wollte, Gott so wollte. Und durch die besondere Stellung der Zebedäus-Söhne wuchs auch in ihnen, den beiden Söhnen, der Wunsch, in der Königsherrschaft Gottes eine besondere Stellung einnehmen zu dürfen. In Matthäus Kapitel 20, Vers 20 folgende und auch in Markus, also Evangelium, steht, dass Salome, die Mutter von Johannes und Markus, die Mutter von Johannes und Jakobus, mit den beiden zusammen Jesus baten. Ihr wisst das wahrscheinlich. Was bat sie, Jesus? Dass er doch bestimmen möge, dass sie rechts und links von ihm in seinem Reich sitzen dürfen. Also das wäre ja gleich, rechts und links heißt, sie kommen gleich nach Jesus. Was hat Jesus gemacht? Hat er gesagt, toll, tolle Idee, ja, das werde ich tun. Ja, Jesus wies die Bitte zurück, weil das nur dem Vater zusteht, nur Vater. Der Vater im Himmel kann das bestimmen. Aber er gab dann den Jüngern eine Lektion, dass sie nicht in menschlichen Kategorien denken sollten, wie die Machthaber dieser Welt, sondern er sagt ihnen dann klar und deutlich, wer groß sein möchte im Reich Gottes, was soll er machen? Er soll den anderen dienen. Es ist umgekehrt. Wenn wir die Machthaber dieser Welt anschauen, tja, dann selbst es getan. Aber warum denn Donnersohn? Warum hat er diesen Übernamen bekommen? Johannes wurde in der Kunst des Mittelalters oft als junger Mann mit weiblichen Zügen dargestellt, weil er der Jüngste der Apostel war, weil er der Lieblingsjünger war, der an der Brust von Jesus lag beim letzten Passamahl und weil er später immer wieder von der Liebe sprach. Und so wurde aus Johannes ein Weichling, der aus lauter Liebe überall die Augen zudrückte. Sogar ganz modern, vor 10 Jahren ungefähr, Dan Brown, seine historischen verfälschten Romane, sehr spannend zu lesen, aber da hat er aus dem Johannes eine Frau gemacht. Und Jesus lebte mit ihr zusammen. Da merkt man, irgendwas ist da, stimmt nicht, oder? Donnersohn und so ein Bild. Warum das im Mittelalter so entstanden ist, weiß ich nicht. Man kann nur spekulieren. Aber darum habe ich keinen PowerPoint gemacht. Also wenn man dann Johannes eingibt, nicht den Täufer, sondern eben den Apostel, dann kommen immer diese weiblichen Bilder von ihm. Diesen krassen Irrtum oder diese krasse falsche Vorstellung von Johannes, dem muss ich entschieden entgegentreten. Das war nicht Johannes. Das ist in den Köpfen der Künstler entstanden und hat nichts mit den historischen Fakten zu tun. Also ich muss das berichten, denn Jesus nannte Jakobus und Johannes Donnersöhne. Sind das Weichlinge, Donnersöhne? Weil sie im falschen Stolz und menschlicher Weise die Samariter bestrafen wollten, die Jesus auf dem Weg nicht nach Jerusalem, das war ihm das Ziel, war wichtig, wohin willst du nach Jerusalem? Da darfst du nicht durch. Stopp, musst einen Umweg machen, großen Umweg, 3 Tage. Tja, so waren die Samariter gegenüber den Juden auch nicht immer so freundlich. Tja, da klingen dann ja andere Geschichten dann im Kopf an. Und die beiden Brüder, die regten sich so auf darüber. Also warum jetzt der Herr nicht durch Samarien gehen darf nach Jerusalem, dass sie Feuer vom Himmel regnen wollten und das Feuer soll die ganze Samarien zerstören und verbrennen, als Strafe für ihr Verbot. Also ich muss sagen, das ist ja auch nicht gerade die feine Art, richtig menschlich, oder? Da kamen die menschlichen Eigenschaften durch. Das ist auch nicht gerade schwach und weich, sondern sie wollten Gottes Zorn und Macht auf menschliche Art demonstrieren. Und aus diesem Donnersohn formte Jesus einen wichtigen Nachfolger. Johannes wird wie die meisten anderen Judenchristen aus Jerusalem geflüchtet sein. Als die Römer im Jahre 66 nach Christus begannen, Jerusalem zu belagern. Jesus hatte gesagt, sie sollen ja dann, die Gemeinde soll dann, wenn das eintritt, hinausgehen aus der Stadt. Als Titus dann im Jahr 70 nach Christus Jerusalem mit dem Tempel zerstörte, war das eine der größten nationalen Katastrophen der Juden. Aber Jesus hatte es vorhergesagt und so wurde neben der christlichen Gemeinde in Rom die christliche Gemeinde in Ephesus zu einem Zentrum der ersten Christen. Und hier, mitten unter diesen ersten Christen, nicht woanders, entstanden die ersten Irrlehren, wie zum Beispiel, dass Jesus einfach nur ein Prophet gewesen sein soll. Ich gehe jetzt da nicht größer drauf ein, was das für Konsequenzen hat. Ihr könnt das mal überlegen, wenn Jesus einfach nur ein Prophet gewesen sein soll, so wie er auch ja zu Lebzeiten so gehalten wurde und nicht der Sohn Gottes. Aber dass eben Jesus, der Nazarener, sicher nicht der angekündigte Christus, der von Gott gesandte Retter sein soll. Das geht doch nicht, das ist unmöglich, dass der Sohn Gottes am Kreuz sterben kann. Also wie kann Gott am Kreuz sterben? Das geht einfach nicht. Und hier entstand darum auch die Irrlehre, die über mehrere Jahrhunderte immer wieder auftauchte, die später sogar über Mohammed in den Koran übernommen wurde. Dass eben der Christus zwar bei der Taufe in der Gestalt einer Taube in den Körper von Jesus von Nazareth gewohnt habe, ihn aber kurz vor der Kreuzigung wieder verlassen habe. Man kann sich auch wieder jetzt überlegen, was das hat unglaubliche Konsequenzen, wenn das so wahr wäre. Diese Irrlehren wurden verbreitet, obwohl es schon die drei ersten Evangelien gab, die das Gegenteil bezeugten. Doch der Schwerpunkt der sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, lagen auf der Verkündigung des Reiches Gottes. Das synoptisch heißt der Syn zusammen, Opsis oder Optik kann man kennen, wir schauen, eben das Zusammenschauen, die sind sich sehr ähnlich, die drei, in vielen Teilen sogar wörtlich übereinstimmend. Die gab es schon und trotzdem entstand diese Irrlehren. Und so sah sich Johannes durch den Geist Gottes veranlasst, in Ephesus ein viertes Evangelium zu schreiben, mit dem Schwerpunkt, dass Jesus auch wirklich der Christus sei. Johannes war ja Augenzeuge der ersten Stunde. Er hatte die Lehren Jesu in sich aufgesogen und er wusste sie auswendig. Ihm war das alles präsent. Die haben mir das damals nicht aufgeschrieben, sondern auswendig gelernt. Und so schrieb Johannes sein Evangelium als Ergänzung zu den drei anderen. Da war eben Ältester in Ephesus und sicher schon 70 oder mehr Jahre alt. Auch den ersten Johannesbrief schrieb er als Kampfansage an die Irrlehrer. Also eigentlich für die Gemeinde. Also dieser war eigentlich kein Brief, fehlt eigentlich der Empfänger, als ein theologisches Rundschreiben zur Orientierung für alle christlichen Gemeinden. Wahrscheinlich auch in erster Linie für Kleinasien, also der heutigen Türkei. Nur der zweite und dritte Johannesbrief sind im klassischen Sinn echte Briefe mit Absender und Empfänger. Und dann kam die zweite große Christenverfolgung nach Kaiser Nero. Schon eigentlich vor, also 54 bis 60 hat Nero geherrscht, 66, 66. wo er dann die Christen besonders in Rom verfolgte, aber auch in seinem Reich. Und dann kam die zweite Welle, die regionale Zurückdrängung der Christen, speziell in Rom und Kleinasien unter Kaiser Domitian, der von 81 bis 96 nach Christus in Rom regierte. Ephesus als wichtigste Stadt in Kleinasien war natürlich besonders betroffen. Johannes wurde ins Exil auf Patmos verbannt. Und so wollte man die Christen schwächen. Und was hat Gott gemacht? Also der Kaiser, der sich ja manchmal auch als Gott sah, der wollte die Christen zurückdrängen. Diese wichtige Person, der Johannes auf Patmos, Petrus, war ja dann schon bei der ersten Christenverfolgung in Rom gekreuzigt worden. Er lebte nicht mehr. Jetzt war noch dieser eine Augenzeuge weg in die Einsamkeit nach Patmos. Aber Gott gab Johannes im hohen Alter den Auftrag, die Visionen, die er ihm dort schenkte, niederzuschreiben. Es hat auch, wie man das manchmal sieht, bei der Offenbarung hat auch zuerst jemand anders die ersten paar Verse geschrieben, bevor dann Johannes selbst zu Wort kommt. Und in Offenbarung 1, Vers 2 steht, alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes hier weiter. Also in diesem Buch der Offenbarung. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Also das steht bei der Einleitung zum Buch der Offenbarung. Und Johannes selbst schreibt dann in Vers 9, ich bin Johannes, euer Bruder, und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Sie sehen Offenbarung in der Verfolgungszeit geschrieben. Wie ihr warte auch ich geduldig und standhaft darauf, dass Jesus Christus kommt. Dann werde ich mit euch an seiner neuen Welt teilhaben. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. So, das ist der Grund. Da war er schon alt, 6 nach Christus geboren, 81 bis 96 hat Domitian geherrscht, also da war er schon wahrscheinlich 80. Johannes machte also einen langen Weg, als junger Mann war er 3 Jahre lang ein Schüler von Jesus. Er war Augenzeuge der Wunder und natürlich voller Ohrenzeugen. Seine Lehre. Blieb als einziger Jünger mit Maria, der Mutter von Jesus beim Kreuz. Er floh nicht wie die anderen. Wahrscheinlich hat er schon Angst gehabt. Aber ist der Mutter von Jesus beigestanden. Er war einer der Ersten, der an die Auferstehung von Jesus glaubte und dem Auferstandenen oft begegnete. Einer seiner Schüler ergänzte das Johannesevangelium mit Kapitel 21. Das ist ganz spannend zu lesen. Und er schrieb abschließend zum ganzen Evangelium und zu Johannes, eben dieser Jünger, der wurde vorhin Lieblingsjünger genannt, einer der 7 Jünger, die vergeblich gefischt haben am See Genezareth. Eben dieser Jünger ist es, der all das bezeugt, und hier aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass alles, was er bezeugt, wahr ist. Da merken wir auch, es ging um den Kampf gegen ihr Lehren. Vielleicht, wenn wir also im frommen Kuchen aufgewachsen sind, kennen wir vielleicht ist gar nicht, dass das in Frage gestellt werden kann, aber ich glaube, je länger und je jünger man ist, weiß man, wie überall der Glaube, der christliche Glaube in Frage gestellt wird. Und das war von Anfang an schon so. Das ging nicht kampflos. Und da haben wir also einen unbestechlichen Zeugen, der von Anfang an dabei war. Und wir wissen, dass alles, was er bezeugt, wahr ist. Das gibt uns Gewissheit. Also als ein zuverlässiger Zeuge musste in Ephesus verschiedene Irrlehrer bekämpfen. Und darum schrieb er als Einleitung in den ersten Johannesbrief Folgendes. Also es kommt nicht jetzt etwas Neues, sondern noch konzentrierter wieder, wer er ist und was er erlebt hat. Das Wort, das zum Leben führt, erinnert uns an Johannes 1, ab des ersten Johannesbrief. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Eben war bei Gott. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen, eben diesen Jesus. Und mit unseren Händen berührt. Nicht nur den menschlichen, sondern auch den auferstandenen Jesus. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Und deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn, Jesus Christus. Also das, nur schon der Anfang war ja schon ein ganz starkes Statement dann von Johannes, um was es geht. Es war, wie gesagt, ein langer Weg des Glaubens, des Kämpfens, des Ausharrens. Johannes wurde sehr alt. Der Überlieferung nach starb er im Jahr 100 nach Christus, also 94-jährig. Augenzeugen berichten, dass er wieder in Ephesus lebte, nachdem er im Jahr 96 nach Christus seine Verbannung aufgehoben wurde. Also der Nachfolger von Domitian, der nächste Kaiser, hat ihn explizit freigelassen. War er wieder in Ephesus? Er konnte selbst nicht mehr gehen. Ja, bei diesem Alter kommt das oft vor. Und so wurde er zu den Versammlungen und Gottesdiensten getragen. Wurde dann zu Hause abgeholt und in die Versammlung getragen. Und wenn er auf Christen traf, unterwegs oder auch im Gottesdienst, hat er jedes Mal alle väterlich ermahnt, Kinder, habt euch lieb. Jedes Mal. Das wird wirklich so überzeugt vom Papias, der dann ihn noch selbst erlebt hatte, dass er immer wieder gesagt hat, Kinder, habt euch lieb. Und so ist also aus dem jungen, ungestümen und zornigen Johannes, dem Donnersohn, ein Ältester und Apostel geworden, der zur Liebe unter den Christen aufrief. Er hatte einfach genug von den vielen Streitereien unter den Christen. Und weil er Jesus wirklich gehört und gesehen hatte, als hundertprozentiger Mensch, natürlich von Gott gekommen, wie dieser Jesus lebte, lehrte, heilte und für uns starb, damit er als auferstandener Herr, den er sogar berühren durfte, dann auch als verherrlichter Herr, der ihm auf Patmos in einer Vision so real begegnete, dass er vor der Herrlichkeit Gottes fast verging und wie tot umfiel. In der Offenbarung hat er sein Erleben dokumentiert. Ich möchte eigentlich außer noch einen letzten Schlusssatz mit dem schließen, mit dem Beginn, also in Johannes 1, Johannes. Offenbarung 1 möchte ich das noch lesen. Einfach wie Gott diesen Johannes gebraucht hat von Anfang an und dann im Alter noch von 85 oder vielleicht schon 90 das erleben ließ. Und er berichtet das so. An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna und Pergamon, nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter, die repräsentieren eben diese sieben Gemeinden. Jede Gemeinde ist eine Leuchte. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle. Ja, leuchtend weiß wie Schnee. Also das ist ja schon eindrücklich, aber es geht ja noch weiter. Seine Augen glühten wie Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Auch wieder die Vertreter der Gemeinden, die sieben Sterne. Und sein Gesicht leuchtete hell, strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, und das war nur eine Vision, aber als ich das sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Schreib alles auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was in Zukunft geschehen wird. Und das eben hat Johannes gemacht. Er hat es aufgeschrieben. Nicht um uns Angst zu jagen, sondern fürchte dich nicht. Einen solchen Herrn haben wir, einen solchen auferstandenen Herrn in der Herrlichkeit Gottes. Und er hat es für uns aufgeschrieben, um uns zu ermutigen, um uns zu trösten, um uns den Rücken zu stärken. Und durch seine Schriften sind viele, Tausende, Millionen Menschen Christen geworden. Und wir sehen hier, wenn wir uns von Gott rufen lassen in seine Nachfolge, wie Gott uns verändert. Also aus diesem ungestümen Johannes ist ein gütiger, liebender Apostel geworden.